der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg in Kooperation mit Byte FM. Heute zu Gast die Schauspielerin Lynn Reusse. Das Gespräch führt Götz Bühler.
Mein Gast heute ist die Schauspielerin Lynn Reusse. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Schön,
hallo,
dass du da bist. Ich habe einfach mal so Schauspielerin gesagt, das ist dein Hauptberuf, nicht wahr? Ich meine, wenn man so rumguckt im Internet, dann findet man noch so einige andere Sachen. Du betreibst einen Blog, du bist natürlich Synchronsprecherin seit Ewigkeiten, aber das fällt in das Feld Schauspiel, oder?
Ich würde es jetzt mal in das weite Feld Schauspiel packen, ja.
Wenn man jemand ist, der öfter mal MDR zur Weihnachtszeit guckt, dann wird man jetzt auf jeden Fall deinen Großvater kennen, dessen Nachnamen du auch geerbt hast. Ja. Guckst du Drei Nüsse für Aschenbrödel, wenn du zu Hause bist? Also das muss man ganz kurz sagen, das ist dein Großvater Peter Reusse, der als Synchronsprecher, der war ein großer Schauspieler, aber als Synchronsprecher hat er die Hauptrolle in Drei Nüsse für Aschenbrödel gespielt. Das immer wieder zu Weihnachten.
Immer wieder
läuft.
Kommt, egal ob man möchte oder nicht. Aber tatsächlich habe das Märchen, glaube ich, als Kind gesehen und sofort mich verliebt natürlich auch in die Prinzessin und habe dann erst viel später verstanden, dass es die Stimme von meinem Großvater ist. Das habe ich natürlich als Kind nicht ganz gerafft, was es bedeutet.
Wirklich? Ja, also hast du nicht gedacht, irgendwie, Opa, du siehst ganz anders aus?
Nee, also die Stimme verändert sich ja auch und er war damals ja noch wahnsinnig jung und ich glaube, deswegen habe ich das als Kind nicht verstanden. Aber mittlerweile ist es also wunderschön, diesen Film immer wieder zu sehen und dann seine Stimme zu hören. Er ist letztes Jahr leider gestorben, was für mich ein ganz schwerer Verlust war. Und das ist so eine Sache, die übrig bleibt. Und das ist schön, weil es auch so vielen Menschen natürlich gefällt, der Film.
Seine Frau, deine Großmutter, war auch Schauspielerin, die erste Kommissarin im Polizeiruf 110. Jetzt könnte man sagen, so die Schauspielerei ist dir so ein bisschen in die Wiege gelegt worden, aber so in die eine Generation übersprungene Wiege, oder?
Ja, wobei, also mein Vater, der jetzt aus einer anderen Familie kommt, aber der ist auch Schauspieler gewesen. Also ich habe von mehreren Seiten diese Verantwortung überreicht bekommen. Und ich bin sehr glücklich mit dem Beruf und meine Familie ist, glaube ich, auch, freuen sich auch, dass ich das gemacht habe.
Das stand ja auch recht früh fest, oder? Also wann hast du so für dich entschieden, ich werde Schauspielerin?
Also, der Beruf war für mich immer eigentlich der normalste Beruf der Welt. Und dann habe ich mit Synchron angefangen, da war ich 9 ungefähr. Habe das immer so als Hobby gemacht. Und dann habe ich zum ersten...
9, Entschuldigung, da muss 9. ich mal ganz kurz fragen, was hast du denn da gesprochen?
Oh, da habe ich so Trickfilme, Serien für Kika, The Tribe war damals wahnsinnig berühmt. Und da hatte ich so, oder die Geisha, dieser Kinofilm, da habe ich die junge Geisha gesprochen. Also ich habe schon viel in den Jahren gemacht und ich habe das total gemocht. Also ich fand das herrlich. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und da fing das an und es war dann eigentlich relativ früh klar, dass es das wird.
Du bist Schauspielerin im Moment am Schauspielhaus. Wenn man diesen kleinen Blurb-Text über dich liest, dann steht da Teil des neuen Künstlertheaters. Ist das was Besonderes innerhalb des Schauspielhauses?
Nee, das hat sogar gar nichts mit dem Schauspielhaus zu tun. Das ist eine freie Gruppe, in der ich Teil bin. Und wir haben uns vor vielen Jahren gegründet, ursprünglich aus der Schauspielschule in Berlin, Ernst Busch. Er hat sich diese Gruppe formiert. Ich bin da ein bisschen später dazugestoßen und wir sind hauptsächlich alles Schauspielkollegen, die gesagt haben, wir wollen neben unseren Festengagements noch mehr machen und noch mehr ausprobieren in Sachen Theater und Schauspiel. Und unser Traum ist es eigentlich, irgendwann einen Ort zu haben, wo wir unser eigenes Theater machen können. Und es ist total belebend und wichtig für mich, mich mit diesen Menschen auszutauschen und gemeinsam Kunst zu machen.
Das ist jetzt aber nicht so eine Guerillataktik, dass du aus dem Schauspiel heraus so in dein eigenes Theater eigentlich, du hüllst es aus und holst alle auf eure Seite, nein?
Nein, so schlimm ist es nicht.
Du experimentierst sowieso gerne, auch da kann man lesen, mit Live-Zeichnungen auf der Bühne und du zeichnest ohnehin gern.
Ja.
Kam das parallel zum Sprechen, zum Schauspielen? Du hast ja eben gesagt, das ist für dich das Normalste von der Welt gewesen, das Schauspielen.
Ja, also das Malen ich habe schon immer wahnsinnig gerne gemalt und für mich ist das irgendwie ein wichtiger Ausdruck, also neben dem Spielen und präsent zu sein auf einer Bühne, finde ich das sehr beruhigend, irgendwie dann für mich zu sein und zu zeichnen. Und ich, ja, ich genieße das sehr. Das ist für mich ein wichtiges Hobby. Ja.
Aber dieses Beruhigende und dann für dich zu sein, das ist ja auf der Bühne, ist das ja eigentlich ein Widerspruch, wenn du es da machst. Oder ja. Ist das der Moment, wo du dann wirklich gar nichts mehr wahrnimmst und dich zurückziehst?
Also ich brauche, glaube ich, einfach beides. Also ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, nicht der extrovertierteste Mensch. Also ich genieße es, auf einer Bühne zu stehen, aber ich brauche eben dann einfach auch die Ruhe und das sich zurückziehen. Und dafür sind dann solche Hobbys natürlich, ja, sehr wichtig.
Ich meinte jetzt gerade, dass du dieses Hobby dann auf die Bühne mitnimmst. Also, dass du so. Dann auf der Bühne live zeichnest. Verlierst du dich dann oder bist du...
Nee, also ich habe...
Das ist dann was anderes.
Das ist was anderes. Ich hatte jetzt im Frühjahr eine Produktion gemacht mit Marcel Kohler zusammen. Fuchs 8 hieß die im Deutschen Theater. Und da war ich Spielerin und gleichzeitig habe ich live gezeichnet auf der Bühne. Und das war aber auch Teil der Inszenierung. Das war wie das Bühnenbild, was live entstanden ist. Per Beamer wurde das an alle Wände projiziert und da musste ich höllisch konzentriert sein. Also da ging gar nichts mit sich wegbeamen und so.
Also du hast jetzt gerade auch noch das Deutsche Theater, dann das neue Künstlertheater, das Schauspielhaus. Gibt es noch irgendwelche Theater, bei denen du Ensemblemitglied bist?
Also bisher noch nicht.
Aber du arbeitest dran.
Ich arbeite dran. Nee, ich bin 7 Jahre lang am Deutschen Theater in Berlin engagiert gewesen und bin jetzt richtig gewechselt ans Schauspielhaus in Hamburg. Also das ist jetzt, das eine ist vorbei und das andere hat jetzt angefangen.
Wir haben gehört, du hattest schon Synchronsprecherinnen-Jobs, aber du hattest auch ein normales Leben.
Ich bin auch zur Schule gegangen, ja.
Du musstest zur Schule gehen.
Ich musste zur Schule gehen, ich hatte keine Wahl, leider. Ja.
Hast du denn in der Schule dann auch, keine Ahnung, darstellendes Spiel belegt und im Chor mitgemacht und alles, was so ging?
Ja, gut getippt, genau so war es. Also ich habe eigentlich alles mitgenommen, was ging an sich ausprobieren. DS, Chor tatsächlich auch, genau sowas habe ich alles mitgenommen, ja.
Erinnerst du dich gerne an diese Zeit? Also war das, weil das sind ja so ein bisschen zwei Welten. Auf der einen Seite so dieses eben, wie du sagst, Ausprobieren in der Schule mit MitschülerInnen und dann im nächsten Moment bist du im professionellen Studio und sprichst für einen Hollywood-Film.
Ja, mich hat es total ausgefüllt, weil ich auch, also so die Schulzeit war okay, aber es war jetzt auch nicht die beste Zeit. Also so in Klassen Bänden zurechtzukommen, war nicht immer so einfach, fand ich. Und da war das einfach so eine wichtige Aufgabe für mich oder ein gutes Gefühl, so nach der Schule zu wissen, jetzt mache ich gleich meine Arbeit, jetzt mache ich was Richtiges wie die Erwachsenen. Und mich hat das für mich war das ein ganz wichtiger Baustein für diese ganze Teenager-Zeit, das machen zu können.
Es ist lustig, wenn du sagst, es ist schwer, in Klassenverbänden zurechtzukommen. Das kann ich noch sehr gut nachempfinden. Aber ist das nicht an einem Schauspielhaus oder an einem Theater so ein bisschen ähnlich? Das hat doch auch was von Klassenverband, obwohl man da natürlich mehr so ein gemeinsames Ziel hat wahrscheinlich.
Ja, das auf jeden Fall. Also das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Es ist natürlich wie jede größere Gruppe von Menschen immer kompliziert an manchen Momenten, aber ich glaube, also für mich war der Moment, als ich an die Schauspielschule ging und da plötzlich 25 andere saßen, die so waren wie ich, hatte ich plötzlich das Gefühl, das war so, so schön und so, es tat so gut, nach diesen ganzen Schuljahren endlich in so eine Gruppe zu kommen, wo man so merkt, okay, das ist, wir wollen irgendwie alle das Ähnliche und sind auch ähnlich gestrickt. Das war wichtig für mich, das zu merken, ja.
Im Ensemble trifft man eigentlich alle? Also kennst du, trefft ihr euch, keine Ahnung, nach den Stücken alle zusammen unten in der Kantine und seid wieder ganz normale Menschen? Oder denkst du dann, ach du Elend, da kommt der oder die?
Nein.
Weil du gerade das Stück gesehen hast, nicht persönlich gemeint.
Also ich kann es ja jetzt von Hamburg noch nicht so sagen, weil ich ja noch nicht so lange hier bin, aber in Berlin im DT war es schon so, dass wir uns viel ausgetauscht haben und nach den Vorstellungen sieht man sich dann doch, also zwangsläufig auch in einer Bar noch auf ein Feierabendgetränk, was nicht immer ein Bier sein muss, es kann auch ein Apfelsaft sein. Nein, das war auch wirklich ein tolles Ensemble im DT, also wir haben uns alle sehr gut verstanden und es war eine sehr gute Gruppe.
Lynn Reusse, die natürlich immer noch hier sitzt und mir gleich möglicherweise was über ihren ganz anderen Job erzählt. Und sie guckt mich erwartungsvoll an und denkt, was will der jetzt von mir?
Was kommt jetzt?
Es geht um einen Mental Health Blog, den du machst, gemeinsam mit der Journalistin Maya Görz. Der heißt Semikolon.
Ja.
Was hat es mit diesem Semikolon auf sich?
Also das Semikolon haben wir uns gesucht als Logo oder als Symbol, weil das, das habe ich dann auch erst neu gelernt, so als Zeichen gilt eben für Zäsuren im Leben. Also es ist kein Komma, es ist kein Doppelpunkt. Es ist aber auch eben kein Punkt, der irgendwas beendet, sondern es ist was passiert, das ist das Komma und der Punkt drüber signalisiert, es geht aber auch weiter. Und damit finde ich das ein wunderschönes Symbol für Zeiten, in denen man vielleicht eine Krise hat und überlegt, wie es weitergeht.
Was hat dich daran so gereizt oder warum machst du diesen Blog oder warum macht ihr diesen Blog? Das ist ja, du machst ja nicht alleine, es geht über eine App und genau. Man kann die Texte sehr gut nachlesen. Das ist schon starker Tobak und es geht eigentlich um alles, was mit Mental Health zu tun hat, oder?
Ja, also ich hoffe, ich spreche dafür Maya mit, aber ich glaube, als wir angefangen haben, wir haben uns eben zum Ziel gesetzt, mentale Krisen zu thematisieren, mit Menschen zu sprechen, die eben Phasen in ihrem Leben durchgemacht haben, die kritisch waren. Und ich glaube, umso länger wir uns damit beschäftigen, umso weiter wird das Feld, weil das traurigerweise doch in so vielen Facetten passieren kann und auch in so vielen Facetten Menschen damit zu strugglen haben. Also die Arten, wie man mit einer Krise umgeht, sind ja dann sehr verschieden und auch die Form, wie man da wieder rauskommt. Und dadurch hört es einfach nicht auf, dass wir auf Themen stoßen oder auf auch Menschen, die uns mittlerweile direkt schreiben, auf Instagram zum Beispiel, und uns ihre Geschichte erzählen und dann manchmal eben werden sie dann auch von uns porträtiert, also für den ganzen Artikel. Ja, also schönerweise hört unsere Arbeit nicht auf, aber es ist natürlich auch, hat natürlich auch einen traurigen Aspekt, dass es so viele Seiten von Krisen gibt.
Gibt es da auch einen Bezug zu deinem Beruf? Also ich kann mir schon vorstellen, dass man eigentlich jedes Mal spätestens vor der Generalprobe eine Krise hat. Aber Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen lachst du dahergesagt.
Ja,
aber es
so
geht ja schon
nicht,
sehr
ja.
tief in die Psyche, wenn man diesen Beruf wirklich ausüben möchte.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man, um den Beruf zu machen, muss man auch schon ein dickes Fell haben, würde ich behaupten. Also es ist kein leichter Beruf. Und ja, man stoßt oft auch an, stößt an Grenzen oder an trifft auf Rollen, die nicht einfach zu spielen sind und wo man sich wirklich gut drauf vorbereiten muss und auch eine Nachbereitung braucht. Also das ist manchmal nicht so einfach, dann einfach wieder in sein eigenes Leben zu switchen und glücklich zu sein. Aber ja, aber ich würde es trotzdem trennen. Also ich glaube, mein Beruf hat Gott sei Dank dann doch wenig mit den Krisen zu tun, die wir da besprechen.
Sagt Lynn Reusse, Schauspielerin, aktuell am Schauspielhaus, über ihren Blog, den sie gemeinsam mit Maya Görz betreibt.
Eine ganz tolle Journalistin.
Eine ganz tolle Journalistin übrigens, die auch noch sehr jung ist.
Ja.
Also du bist sehr jung und sie ist ja sogar noch jünger als du.
Ich bin ein bisschen älter als du.
Woher kennt ihr euch?
Wir kennen uns über Familie. Also sie ist die Freundin vom Bruder meines Freundes.
Die Freundin vom Bruder.
Ja,
alles klar. Sehr gut. Kommen wir jetzt vielleicht mal zu deiner aktuellen Arbeit. Du bist jetzt gerade noch in einer wahnsinnigen Performance-Installation zu erleben. Das 13. Jahr. Da ist in einer riesigen Halle ein Alpendörfchen ja. nachgebaut. Und jeder Zuschauer, jede Zuschauerin wird Teil und wird 13.
Ja. Und wird 12 Jahre alt.
Entschuldigung.
Genau, 12 Jahre alt.
Wie muss man sich das vorstellen? Also man kommt rein und kriegt man dann auch die entsprechende Garderobe und wird irgendwo dann in eine kleine Dorfgemeinschaft eingegliedert?
Ja, jetzt muss ich überlegen, wie ich das jetzt sage, ohne zu viel zu verraten. Aber nein, ich glaube, was man ja auch überall lesen kann, also die Zuschauer werden Teil dieser, also Installation, ich würde schon sagen, dieses Theaterabends, also wir sind an die 50 Leute, die dort involviert sind und jeder spielt seine Figur, improvisiert mit der Figur über 5,5 Stunden und die Zuschauer werden eben direkt angespielt. Also ich vergleiche das immer, ist vielleicht ein bisschen banal, aber wie in einem Computerspiel, wo man ja auch als Spieler plötzlich einen Charakter übernimmt und Teil des Ganzen wird. Und so betrifft es dann auch die Zuschauenden.
Wie unterschiedlich reagieren die denn? Also gibt es auch welche, die da einfach wie sagt man, der Ochs vom Berg oder so, oder das Reh im ankommenden Licht eines Fahrzeuges steht und nicht reagieren?
Hase
oder?
Vor der Schlange. ganz unterschiedlich. Also, und das ist auch ich finde das eine großartige Arbeit und ich ein ganz tolles Kollektiv, die das machen. Aber mit das Beste ist eigentlich das, dass man diese Zuschauerinnen beobachten kann. Und es ist faszinierend, wie unterschiedlich die Leute reagieren.
Aber ich muss hin, aber es geht ja wahrscheinlich gar nicht, weil ihr ständig ausverkauft seid. Ja. Immer steht da zur Zeit ausverkauft, weil wirklich nur 40 Menschen rein.
Es kommen nur 40 Menschen rein und dadurch haben wir eben aber auch die Möglichkeit, fast 1:1 jeden Gast zu bespielen. Und das kommt daher und wir spielen es jetzt, glaube ich, noch 7-mal und dann ist es leider vorbei.
Hast du schon mal was Vergleichbares gemacht?
Nein.
Gibt es überhaupt was Vergleichbares? Also du hast mich auch gleich gefragt, ob ich schon mal in einer Performance von Sigmar war.
Also ich habe eben mit meiner freien Gruppe experimentieren wir viel mit Improvisation und Live-Performance, Live-Regie, und das ist also ein großes Thema. Aber hier so direkt auf den Zuschauer zu treffen, das ist wirklich einmalig, das habe ich bisher noch nicht erlebt.
Bei dieser Performance-Installation bist du im Moment zu erleben, aber du arbeitest eigentlich schon an dem nächsten großen Stück für das Schauspielhaus, Orlando von Virginia Woolf. Das ist ja allein schon ein irrer Stoff, also man kann das eigentlich gar nicht so richtig weitergeben, aber eine genderfluide Person, die seit 1600 nicht altert, das bist du. Erkennst du dich wieder in dieser Rolle?
schön wäre es. Über mehrere Jahrhunderte leben würde ich machen. Wir sind ein größeres Team, also wir sind 6 Frauen und ein Mann und wir spielen im Grunde genommen alles. Also die Figur Orlando ist aufgeteilt auf alle, oder wir erzählen die Geschichte gemeinsam. Deswegen gibt es gar nicht so eine genaue Zuteilung.
Okay, aber das ist schon, ist das besonders, wenn man tatsächlich eben keine genaue Zuteilung hat? Also ich meine, für dich ist es ja klar, was du machen musst, und für die anderen wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber ist das eine andere Form des Arbeitens, auch des Erarbeitens?
Schon sehr. Also es wäre die eine Möglichkeit zu sagen, man nimmt den Roman und teilt ihn in Szenen auf und jeder kriegt eben eine eigene Figur und dann erarbeitet man die Szenen. Und hier ist aber eben so, dass wir eigentlich alle Erzähler sind und gleichzeitig aber auch in die Figuren ab und zu reinspringen und andeuten die Szenen. Also es ist viel fluider, also passend zum Roman. Und dadurch aber auch, würde ich behaupten, schwerer in der Erarbeitung, weil man eben viel mehr suchen muss und ich würde behaupten, auch viel weniger festklopft. Man lässt auch vieles jetzt einfach in der Schwebe und improvisiert und schaut. Und das mag ich aber eigentlich sehr, so eine Art von Arbeit.
Orlando hat auch noch etwas anderes zu bieten, nämlich einen Regisseur, der schon, glaube ich, ein Vierteljahrhundert nicht am Schauspielhaus war und jetzt wiedergekommen ist. Jossi Wieler heißt er. Hast du schon mal mit dem zusammengearbeitet?
Ja, jetzt zum dritten Mal arbeiten wir zusammen. Ja, ja, schönerweise. Also wir haben 2 Arbeiten in Berlin gemacht. Letztes Jahr von Elfriede Jelinek die Uraufführung Angabe der Person, eine ganz tolle Produktion, zusammen mit Fritzi Haberland und Susanne Wolf und Bernd Moss. Das war eine ganz tolle Arbeit. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt mit nach Hamburg gekommen ist, diese Zusammenarbeit, und wir jetzt wieder aufeinandertreffen.
Hast du eine Lieblingsrolle, eine Lieblingsfigur in dem, was du gemacht hast? Du könntest jetzt auch die Rote Zora sagen. Entschuldigung.
Die Rote Zora wird für mich immer ein ganz wichtiger Baustein bleiben. Die begleitet mich, das bleibt. Aber eine wichtige, ganz wichtige Theaterarbeit war eigentlich eine der ersten in Berlin. Und zwar die Glasmenagerie unter der Regie von Stefan Kimmich. Und das ist einfach diese Produktion, dieses Team, die Kollegen, mit denen ich da arbeiten darf, das ist nach wie vor eine meiner Lieblingsarbeiten.
Wir haben eben kurz über die Rote Zora, wir müssen nur so nebenbei, habe ich das so fallen lassen, mal so ganz elegant. Da warst du 14, als du die Hauptrolle in diesem Film gespielt hast. Siehst du den noch? Kannst du den noch sehen?
Ich habe ihn tatsächlich gar nicht so oft gesehen, aber das liegt, glaube ich, daran, ich glaube, es ist eine unbewusste Entscheidung. Ich habe so viele Erinnerungen an diese Zeit und die hat mich extrem geprägt. Und der Film ist wie so das klare Bild davon. Ich glaube, ich will vor allem die Erinnerungen in mir haben. Und
das passt.
Ja.
Ich habe vorhin so gesagt, naja, was machst du nebenbei noch so außer dem neuen Künstlertheater? Das ist eine freie Gruppe, mit der du arbeitest und du bist festes Ensemblemitglied. Du hast aber in diesem Sommer in Salzburg in Nathan der Weise mitgespielt.
Ja.
Und du machst immer mal wieder auch SprecherInnen-Jobs,
ja,
oder? Also
genau.
Gibt's da aktuell irgendwas? Ich habe was gesehen, Jungs sind wie Kaugummi. Das scheint sehr aktuell bei Spotify zu sein.
Ach, das gibt's bei Spotify, ja, das wusste ich gar nicht. Das war mein allererstes Hörbuch, da war ich, glaube ich, 15 oder so. Ganz, ganz alt, ganz lange her.
Machst du das noch? Sprichst du noch Bücher ein?
Ja, also ich habe vor 2 Jahren das letzte Mal ein Hörbuch eingesprochen. Miss Island hieß es, ein sehr schönes Buch gewesen. Aber sonst mache ich, also auch synchron mache ich manchmal noch und Hörspiele mache ich relativ viele. Genau, also das ist so ein Nebenjob, den ich aber sehr liebe. Also ich mag das sehr, im Studio zu sein und ja, zu sprechen.
Du bist ja auch Profi, denn du machst es mehr als dein halbes Leben tatsächlich.
Tatsächlich, das mache ich am längsten, ja.
Gibt es irgendeine, ich habe gerade versucht, so die Augen zu schließen, um mir zu überlegen, welcher Hollywood-Star du sein könntest.
Ja, sag doch mal.
Hast du eine wiederkehrende?
Das habe ich leider nie geschafft, das würde ich so gerne, weil das ist natürlich toll, wenn man dann so eine Schauspielerin begleitet und sie spricht, aber das habe ich noch nicht geschafft.
Hast du schon mal im Kino gesessen und dich selber gehört in einem, also natürlich nicht zufällig, sondern...
Ja, doch, das schon. Also eben die allerersten Sachen, als ich noch klein war, das war dann ein riesen Act, da ist dann ganze Family, sind wir ins Kino und haben dann die Stimme gehört und alle wussten im Zuschauerraum nicht, was wir eigentlich für ein Problem haben, warum wir jetzt nur hören und nicht gucken. Aber ja, das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn man so seine Stimme hört.
Ja. Aber das sind, ganz zu Anfang hast du gesagt, dass das Synchronsprechen und das Schauspielen schon so eine Berufsfamilie ist, aber es sind schon zwei Welten, oder?
Ja.
Also hast du, wie macht man das, dass du auf der einen Seite arbeitest du an Orlando und dann gehst du, das ist jetzt nur rein hypothetisch, ja, irgendwie hin und sprichst ein Kinderbuch ein?
Also es sind ganz unterschiedliche Arbeiten, auf jeden Fall. Also beides hat natürlich was mit Verkörperung zu tun von Figuren und Erzählen und so weiter. Aber die Techniken sind ganz unterschiedliche. Also beim Synchron muss ich mich viel mehr darauf konzentrieren, was die Schauspielerin auf dem Bildschirm gespielt hat. Und das muss ich dann nachempfinden. Das ist schon nochmal eine andere Nummer. Aber ich finde es auch gerade schön als Ausgleich, dass ich da dann anders gefordert bin.
Wir haben über sehr vieles gesprochen, aber wahrscheinlich nicht über alles. Gibt es noch etwas, was dir auf der Seele liegt, was du gerne loswerden möchtest?
Ich freue mich auf Hamburg. Also ich als Berlinerin fühle mich hier sehr wohl und es ist eine tolle Stadt und ich freue mich darauf, die kennenzulernen.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Danke euch.
Und wir sehen dich dann demnächst als Orlando auf der Bühne im Schauspielhaus.
Dankeschön.
Das war der Podcast vom Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zu Gast beim Moderator Götz Bühler war die Schauspielerin Lynn Reusse. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Radiosender Byte FM.